What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. 4% Zinsen, das war in der Welt der Neobanken und Neobroker im letzten halben Jahr eines der ganz großen Schlagwörter. Nun kommt auch N26 auf das Level und bietet seinen Usern in Österreich und 12 weiteren europäischen Ländern bis zu 4% Zinsen. Warum man sich zu diesem Schritt entschieden hat und was sonst noch sich bei der Neobank tut, darüber spreche ich heute im Podcast mit N26. Mitgründer und CEO Valentin Stahl. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Jakob, danke vielmals für die Einladung.
Ja, jetzt habt auch ihr euch dazu durchgerungen oder dazu entschieden, 4% oder bis zu 4% Zinsen anzubieten. So mal ganz generell gefragt, warum habt ihr euch dafür entschieden?
Wir haben ein bisschen anderes Geschäftsmodell vielleicht als andere Player am Markt, die wir gesehen haben, die 4% anbieten. Viele von denen waren ja gar keine Banken, sondern waren teilweise ja Trading-Anbieter und so weiter und haben das eigentlich sehr stark als Lock-Angebot, glaube ich, positioniert. Bei uns ist es so, wir haben heute über 7 Milliarden Euro an Kundeneinlagen und wir haben über die letzten 6 Monate die verschiedenen Zinsprodukte in verschiedenen Ländern getestet, um auch zu verstehen, zu welchen Preisen ziehen Kunden ihr Geld um, wo ist es dann nicht mehr interessant oder also auch ein bisschen das Preisniveau zu verstehen. Bei uns ist es so, wir können eigentlich heute Konten zu einem sehr günstigen Preisniveau insgesamt anbieten. Also wir haben eigentlich einen Kostenvorteil gegenüber anderen Banken. Und deswegen können wir jetzt auch längerfristig auf den Markt gehen mit einem nachhaltigen Angebot von 4% für unsere Metalcard-Kunden und 2,8% für die anderen Konten, die wir anbieten. Wir wollen das aber langfristig auch so aufziehen, dass wir diese Zinssätze auch langfristig anbieten können. Natürlich vorbehaltlich dessen, dass die EZB vielleicht ihre Zinssätze komplett wieder ändert, aber wir haben schon den Anspruch, dass wir uns mit der EZB sozusagen auf und ab bewegen.
Absolut, dann sollten wir uns vielleicht noch ganz kurz darüber unterhalten, was sind die genauen Konditionen und Angebote? Also man muss ja dazu sagen, bis zu 4%, das heißt nur unter Anführungszeichen die Metal-Kundinnen bekommen diese 4%. Das bedarf quasi des Premium-Kontos, um in den vollen Genuss dieser Prozente zu kommen.
Wir entwickeln uns von den Produkten derzeit eigentlich weiter von transaktionsorientiert, wo wir bisher unsere Produkte drauf aufgebaut haben, also Karte, Konto, Zahlungsverkehr, zu wirklich anlegen. Wir haben ja in Österreich auch unser ETF-Trading-Produkt gelauncht. Das wird jetzt auch erweitert und geht dann in den nächsten Monaten auch mehr Richtung Stock-Trading. Und zusätzlich haben wir jetzt mit dem neuen Produkt, dass man auch Tagesgeldkonten bei uns halten kann, die Möglichkeit, auch Zinsen zu bezahlen. Wir haben von der Positionierung der verschiedenen Angebote und Memberships, die wir haben immer noch das Gratis-Angebot und auch ein Smart- und You-Angebot, wie wir die verschiedenen Kontomodelle nennen. Dort wird es zukünftig 2,8% Zinsen geben. Und dann wollten wir mit Metal ein Produkt schaffen, wo man eigentlich für die Ausgaben von einem bis zwei Drinks, wahrscheinlich zwei Drinks in einer Bar, eigentlich das ganze finanzielle Leben abhaken kann, wo man eigentlich den besten Zinssatz kriegt, wo man sich in Zukunft auch keine Gedanken mehr darüber machen muss, ob man vielleicht den einen oder anderen Trade mehr macht. Und das wird man auch jetzt bei der Produktevolution bei uns sehen, dass wir wirklich so Top-of-the-Market-Angebote eigentlich immer stärker in unser Metal-Produkt reinbündeln. Und eins davon und das jetzige sind diese 4% Zinsen, die wir eben all unseren existierenden, aber auch neuen Metal-Kunden anbieten.
Du hast es vorher schon durchklingen lassen, aber vielleicht nochmal trotzdem die Frage, warum später ist die Konkurrenz bei Trade Republic, Scalable Capital, auch Bank, hat man diese 4 oder sogar auch mehr Prozent zu unterschiedlichen Bedingungen sicher und auch in unterschiedlichen Märkten, aber schon länger gesehen, war das auch Inspiration, sich das Produkt zu überlegen?
Ich meine, das Produkt, es kommt ein bisschen mehr theoretisch im Hintergrund. Wir haben, wie ich vorher erwähnt habe, ja 7 Milliarden Kundeneinlagen bei uns schon heute auf den Konten. Und da wirklich nachhaltig auch ein Angebot machen zu können, das attraktiv ist, da haben wir in verschiedenen Märkten zuerst getestet, also Mitte letzten Jahres schon in Spanien. Und jetzt war der Rollout sozusagen für Österreich reif. Und mehr gibt es da gar nicht so im Hintergrund dazu zu sagen. Ich glaube, wir haben immer eine gewisse Priorisierung. Wir haben gesagt, ETF zum Beispiel ist für uns wichtiger gewesen im ersten Schritt. Jetzt kommt das Sparprodukt und als nächstes werden wir dann verschiedene Aktienthemen noch sehen. Also wir haben so ein bisschen eine Priorisierung und kommt immer darauf an, auf was wir gerade den Fokus legen.
Jetzt hängt es natürlich auch stark damit zusammen, wie hoch dieser Zinssatz bleibt, was die EZB in Frankfurt entscheidet. Du bist selber nicht von der EZB, kannst das auch nicht vorhersagen, aber womit rechnest du von heute auf morgen, wie der der hohe Leitzins nicht verschwinden. Wovon gehst du aus dieses Jahr?
Wir können uns natürlich die Swap-Sätze anschauen für die nächsten 12 und auch längerfristig. Das heißt, längerfristig ist die Erwartung des Marktes ja die, dass der Zinssatz wieder nach unten gehen wird, eher in Richtung von 2,5%. Heute sind wir ja noch bei 4%. Wann genau die nächste Zinssetzung, Senkung kommt oder ob sich das vielleicht sogar noch länger auf 4% bei der EZB bleibt, das kann ich nicht vorhersagen. Ich würde schon sagen, dass wir in den nächsten Jahren sicher wieder einen Zinssatz sehen werden, der nach unten geht. Ich glaube nicht, dass wir wieder einen sehen werden wie vor 5 Jahren, wo wir bei 0% oder sowas sind, sondern wir werden in ein natürliches, normales Zinsniveau zurückkehren irgendwann. Und mit unserem Produkt ist es so, wir bezahlen diese 4%. Wenn sich jetzt langfristig der Zinssatz wieder irgendwie auf 2% geht, also in den nächsten Jahren, ja, dann werden wir natürlich irgendwann auch unseren Zinssatz nach unten anpassen. Wir wollen das aber so eine Transparenz auch kreieren, sodass unsere Kunden eigentlich immer das beste Angebot bekommen. Und da haben wir uns auch lange überlegt, gehen wir mit 4% raus. Wir haben auch diskutiert, wollen wir mit 3,5% rausgehen, weil für uns war wichtig, dass wir auch langfristig das so darstellen können. Und wir werden dann in Zukunft eben auch nach oben und unten gehen, auch nach oben. Falls die Zinsen doch auf 5% irgendwann gehen, werden wir auch nach oben gehen. Falls sie nach unten gehen, werden wir auch ein bisschen nach unten gehen. Aber es wird nicht so sein, dass wir komplett in eine andere Richtung gehen als die EZB.
Hm. Womit rechnet ihr bei den Usern? Die Message wird wahrscheinlich ordentlich einschlagen. 4% haben auch bei anderen Anbietern ordentlich gezogen. Was ist deine These? Worin wird es resultieren?
Ich glaube, ich kann das mittlerweile gut vorhersagen, weil wir das ja in anderen Ländern auch schon haben. Vielleicht mit ein bisschen weniger aggressiven Zinssätzen, muss man sagen. Also in Spanien haben wir mit 2,26% zum Beispiel gestartet im Standardprodukt. Ich gehe davon aus, dass wir so wie in den anderen Ländern auch, werden wir sehen, existierende N26-Kunden, die vielleicht noch 5.000, 10.000 Euro bei einer traditionellen Bank liegen haben, dass sie das als Grund nehmen, dieses Geld jetzt auch zu N26 zu verschieben. Und dann ist es natürlich ein klar kommunizierbarer Benefit für Neukunden auch, wo die sagen können, okay, neben den anderen Vorteilen, die N26 bringt, ganz klar, ich kriege dort auch jetzt 4%. Also wir sehen schon diese Verschiebung bei Neukunden, dass wirklich ein Anreiz ist, dass die ihr Geld zu uns legen und von existieren, diese auch umziehen werden. Wir werden natürlich verstärktes Wachstum dadurch auch sehen, aber auch, und das haben wir auch in anderen Ländern gesehen, mehr Aktivität der Kunden. Das heißt wirklich, wenn die mehr Produkte bei uns sehen, haben sie dann ihr Grundvermögen oder auch ihre Einkünfte bei uns. Und das führt natürlich dazu, dass der Kunde dann am Ende die Karte auch mehr verwendet. Wenn du jetzt bei uns ein Metal-Produkt hast, hast du ja auch die beste Karte mit den besten Versicherungen, die wahrscheinlich bei anderen Playern deutlich mehr Geld kostet mit der Leistung auch. Und jetzt, wenn du dazu noch die 4% Zinsen bekommst, dann nützt du vielleicht auch, weil du am Anfang zu uns gekommen bist wegen den 4%, vielleicht dann auch die Karte für den einen oder anderen Einkauf, weil die auch wieder Benefits hat. Wenn du die nächste große Reise buchst, buchst du vielleicht eher über uns unsere Karte, weil du dann vielleicht auch die Versicherung schon dabei
hast. Du hast es vorher schon gesagt, andere Player am Markt, also die angesprochenen Neo-Broker, die teilweise auch Neobanken jetzt wieder sind, haben das ja ganz stark als Lock-Angebot letztes Jahr positioniert, eben um viele Einlagen der User anzuziehen, mit dem Hintergedanken, naja, wenn die das Geld dort liegen haben, dann werden sie es vielleicht wahrscheinlich in ETFs, Aktien anlegen, auch bei euch ein Hintergedanke?
Ich glaube, wir denken ganz stark darüber nach, was müssen wir eigentlich als Company auch gesellschaftlich in den nächsten Jahren erreichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir schon in den europäischen Ländern, auch in Österreich, Education machen zum Thema, was können wir eigentlich Vermögensaufbau, wie denken wir über die Zukunft nach, wie sichere ich eigentlich wenn ich alt werde mit 60, 70, 80, kann ich mir mein Leben dann noch leisten. Und da muss man die verschiedenen Angebote einfach machen. Eines von uns ist eben das Sparprodukt. Das andere war das ETF-Produkt, das wir Anfang des Jahres gebracht haben. Und jetzt geht es weiter Richtung Shares. Also wir versuchen schon, unsere Angebote nicht jetzt nur als Lock-Angebote zu positionieren, sondern langfristig die auch durchzuhalten. Und dafür, würde ich sagen, stehen wir auch mit N26, dass wir sagen, wir wollen transparent sein und wir wollen eigentlich die Kostenvorteile, die wir sehen, weil wir eben geringe Kosten bei der Kontoeröffnung haben. Und bei diesen Themen können wir eben so einen Zinssatz, den die EZB heute anbietet, auch wirklich an den Kunden weitergeben.
Okay, jetzt ist mir aufgefallen, es gibt ja eine lange Liste an Märkten, wo diese bis zu 4% angeboten werden, Österreich, Belgien, Finnland und so weiter und so fort. Die großen europäischen Märkte, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, habe ich in der Liste vermisst. Was hat das für einen Grund?
Das hat hauptsächlich den Grund, dass wir jetzt mit diesem Produkt mal in die, wir sagen sozusagen, the rest of Europe Markets gehen, wo wahrscheinlich Österreich der führende Markt ist, weil wir in Österreich einen sehr hohen Kundenstock haben pro Einwohner. Der Rest der Märkte hat ein nicht angepasstes Produkt, das eigentlich diesem Produkt, das wir in Österreich launchen, folgt. Für die Märkte Deutschland, Spanien, Italien und auch Frankreich, die wir intern bei N26 als unsere großen Kernmärkte definiert haben, haben wir normalerweise spezielle Angebote für diese Märkte. Und die passen sich, je nachdem, wie die regionale Competition in diesen Märkten ist, auch an. Also deswegen dort berücksichtigen wir zum Beispiel auch verschiedene Steuerproblematiken stärker mit, die es jetzt in Österreich zum Beispiel jetzt nicht gibt. Ja. In Deutschland zum Beispiel war eins der großen Themen für Sparprodukte auch das Thema, wie muss ich eigentlich Zinsen versteuern. Je nach Kirchenzugehörigkeit in Deutschland ist es unterschiedlich, wie man das pro Bundesland versteuern muss. Deswegen haben wir da ein spezielles Produkt für Deutschland gelauncht. Und wir werden aber in den nächsten Monaten auch den Launch der Tagesgeldkonten in Frankreich und auch in Spanien sehen. Also das kommt ein bisschen zeitversetzt. Auch aus einem Risikoperspektive fangen wir mit einem Mix an Ländern an und wir testen auch verschiedene Pricings und verschiedene Produkte und wie die funktionieren.
Okay, und das heißt, diese bis zu 4%, die können, müssen aber jetzt nicht notwendigerweise in diesen vier großen Märkten kommen.
Ja, genau. Also man muss auch sagen, dass das Zinsniveau in den verschiedenen europäischen Ländern sehr unterschiedlich ist. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel einen Markt, der sehr kompetitiv ist. Wir haben in Spanien einen Markt, der deutlich weniger kompetitiv ist. Wir haben in Österreich einen Markt, der aus meiner Sicht nicht sehr kompetitiv ist, weil die großen Player auch in Österreich jetzt nicht so große Zinsen bezahlen. In den anderen europäischen Ländern haben wir noch weniger zahlenden Zinsmarkt eigentlich gesehen. Das heißt, wir sehen schon, dass die Zinsniveaus auch pro Land sozusagen anpassen können, um den idealen Preispunkt auch zu bekommen, damit wir attraktiv für Kunden sind, aber trotzdem sozusagen noch eine gute Marge auch realisieren können. Und deswegen passen wir für die großen Länder das Pricing schon an. Für die kleineren Länder, Rest of Europe, wie wir das nennen, gibt es ein Produkt, das für alle gleich ist. Mhm.
Du hast es vorher schon angesprochen, ihr habt ja vor ein paar Wochen ein Trading-Angebot gestartet in Kooperation mit Upvest, also Aktien-ETFs gibt es jetzt auch in der N26-App zu handeln und zu kaufen. Wie ist der Launch verlaufen? Hat es eure Erwartungen erfüllt?
Der Launch ist sehr gut verlaufen bis heute. Wir werden auch vom Zeitplan her das Produkt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann in weiteren Ländern auch sehen, zusätzlich dann mit Aktien. Und diese erste Testphase mit dem ETF-Trading, die ist daher positiv eigentlich verlaufen, weil wir jetzt das Produkt wirklich schnell jetzt erweitern ums Aktienangebot. Und ich glaube, es ist eine große Nachfrage noch am Markt nach einfach zugänglichen Depotangeboten, was das ja praktisch ist. Und wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, den Auftrag, glaube ich, auch als N26 gesellschaftlich einfach unseren Kunden, aber auch den Europäern insgesamt zu zeigen, dass man auch als Kapitalanlage Geld verdienen kann. Und wenn ich mir überlege, dass in Österreich und auch Deutschland irgendwie zwischen 10% und 20% überhaupt mit Aktien in Kontakt kommen und Aktien halten, dann müssen wir diesen Prozentsatz auf 60-70% vielleicht raufbringen über die Zeit. Und da ist einer der Punkte sicher grundsätzlich Education, die wir mehr machen werden in Zukunft auch. Das andere Thema ist einfach auch der einfache Zugang. Weil wenn ich heute zu einem mehr traditionellen Anbieter vielleicht gehe oder auch zu anderen, dann dauert es halt noch lang, bis ich ein Depot eröffne, dann ist die Preisstruktur schwierig, dann ist sie auch teuer. Und natürlich, wenn ich 2% beim Kauf und 2% beim Verkauf zahle, dann zahlt sich vielleicht auch jetzt nicht so aus, eine Aktie zu kaufen. Deswegen, es ist einfacher Zugang, transparenter Preis und das alles im Smartphone. Und ich glaube, damit können wir neben der Education schon mal den Leuten sagen, probiert es mal aus und schaut es euch mal an.
Sind das auch die genannten 10-20% bei euren Usern, die dieses Angebot anspricht, oder sind es mehr?
Ich kann jetzt nicht in die Zukunft noch schauen. Ich glaube, unsere Ziele sind ein bisschen ambitionierter wahrscheinlich auch, dass wir dann schon auf eine Adaption hoffen, die höher ist als diese 10 oder 20% auch in unserem Userstock. Die Frage ist, wie schnell wir auf diese Adaption kommen. In den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich, weil die Länder und die Bevölkerung in den verschiedenen Ländern auch einen unterschiedlichen Zugang hat. Aber ich glaube, wir haben sicher Potenzial, mehr als 20% unserer Kunden mit diesen Produkten zu erreichen.
Okay. Jetzt hat man neben Aktien, ETFs auch Krypto bei euch zu kaufen. Bitcoin kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht, bei mehr als $70.000. Auch andere Kryptowährungen haben da ordentlich zugelegt. Spürt ihr das auch in der Nachfrage? Quasi, weil bisher hatte man ein wenig den Eindruck, dass vor allem institutionelle Investoren ganz starke Nachfrage haben, eben durch die Bitcoin-Spot-ETFs. Ihr seid am Retail-Markt natürlich. Seht ihr, dass jetzt auch die Retail-Masse wieder zu Krypto kommt?
Ich sehe das Krypto-Produkt schon noch als ein Nischenprodukt insgesamt. Ich sehe es auch weniger als ein langfristiges Anlageprodukt, sondern ich sehe es als ein Produkt aus einer, vor allem den Leuten, die noch nie mit Aktien zu tun hatten, ein erster Schritt sein kann, sowas mal auszuprobieren, vielleicht mit geringeren Beträgen einfach mal zu sagen, ich investiere 500 €, schau mal, wie sich das entwickelt über das erste Monat. Diese Erfahrung zu machen, dass ich damit Geld gewinnen kann, aber auch Geld verlieren kann, ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Leute langfristig zu educaten, auch Risikos abzuschätzen. Bevor ich jetzt hergehe und gleich 10.000 € in einen ETF lege oder eine Aktien damit kaufe, vielleicht mal mit den ersten 10-20 € ein bisschen zu probieren, So habe ich zumindest gesehen, wie viele User das machen. Das Kryptogeschäft, so wie du es angesprochen hast, ist extrem zyklisch auch. Also wir haben jetzt schon in den letzten Monaten wieder, oder eigentlich schon die letzten 6 Monate wieder einen Zyklus nach oben gesehen. Ja, jetzt mit dem neuen Höchststand von Bitcoin haben wir auch gesehen, dass die Trading-Aktivität wieder bei uns, glaube ich, verdoppelt oder verdreifacht sogar hat oder vervierfacht. Das heißt, es gibt jetzt wieder den Hype, aber es ist ein sehr zyklisches Geschäft. Wir werden sicher wieder den nächsten Hype auch sehen, der dann wieder nach unten geht. Das heißt, für uns ist es ein Produkt, wo wir die Leute heranführen. Langfristig wird es schon innerhalb von N26, innerhalb der App, die verschiedenen Asset-Klassen eigentlich geben. Einer davon ist eben Aktien, das andere ist für mich fast ein Tagesgeldprodukt, ist jetzt keine Asset-Klasse, ist aber auch eine Sparmöglichkeit. Wir werden dann sicher auch Commodities irgendwann anbieten und im Endeffekt wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihr Risiko zu splitten und einfach alle Möglichkeiten transparent zu haben.
Okay, so verstehe ich es richtig. Bitcoin, Crypto ist ein bisschen die Einstiegsdroge für die erwachsenen ETF- und Aktienprodukte.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Einstiegsprodukt und es ist aber auch ein bisschen ein anderes Produkt. Man muss auch sagen, Krypto ist vielleicht jetzt nicht das langfristigste Anlageprodukt, das es gibt, aus meiner Sicht zumindest heute. Vielleicht ändert sich das in Zukunft noch. Aber es ist ein Produkt, wo eben eine junge Generation schon Interesse dran hat, die ersten Erfahrungen macht. Und ich glaube, unser Ziel muss sein, diese Education zu schaffen und zu sagen, was ist eigentlich langfristig, wenn ich bis, je nachdem, was die Leute für einen Anlagehorizont haben, aber wenn ich für eine längerfristige Anlage machen will, Vermögensvorsorge machen will und auch Risikoabsicherung in Zukunft, was nehme ich da für Produkte, ganz transparent. Ja, traditionell war es so, hat man die Lebensversicherung verkauft bekommen, hat man 100 Jahre einbezahlt, am Ende hat man vielleicht doch nichts zurückbekommen und Pricing-Struktur auch sehr schwierig. Ich glaube, wir sind heute da, wo man eigentlich viel Kontrolle selber haben will und will genau transparent sehen, was man hat. Und wenn man sagt, okay, man glaubt an Deutschland, kauft man sich vielleicht den DAX und legt ihn in sein Portfolio. Wenn man sagt, man glaubt dann an den weltweiten Aktienmarkt und das Wachstum, dann kauft man sich vielleicht einen MSCI World und legt den halt hin mit einem gewissen Anteil. Und ich glaube, diese Transparenz, aber auch diesen ganz einfachen Zugang zu diesen Produkten zu kreieren, ist ganz wichtig und gleichzeitig aber den Leuten auch zu erklären, wo sind die Risiken, wo sind die Vorteile vielleicht, und das ist ganz wichtig, glaube ich, einen langfristigen Anlagehorizont zu haben. Ich glaube, dieses, ich gehe jetzt, kaufe eine Aktie, morgen habe ich verdient und morgen verkaufe ich sie wieder, der Retail-Kunde verliert in solchen Aktionen immer, und das haben wir im Krypto, haben wir halt gesehen, ist viel kurzfristiger, das heißt, viele Leute zahlen dann schon auch viel Geld für diese Transaktionen. Ich glaube, im Aktiengeschäft, ETF-Geschäft muss man lange Anlagehorizonte haben, man muss 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre Visionen haben und dort einfach Geld anlegen, vielleicht auch schon für die nächste Generation, und dann kann man gut davon profitieren.
In der Welt der Neobanken, /Neobroker, ist zumindest meine Wahrnehmung so, dass der Wettbewerber doch immer schärfer wird, also es gibt N26, Bank, Monzo, Revolut, dann kommen Trade Republic natürlich auch in den Sektor rein. Die traditionellen Banken schlafen auch nicht mehr. Wie kann man da den Status als Challenger-Bank noch aufrechterhalten? Weil aktuell wirkt es zumindest eher auf mich eher so, als wenn N26 eher auf den Markt reagiert aktuell, als ihn wirklich zu challengen. Wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben insgesamt, glaube ich, vom Produkt uns die letzten Jahre sehr viel auf regulatorische Themen konzentriert. Seit Mitte letzten Jahres eigentlich sind wir wieder voll am Innovation bringen. Und man hat das, glaube ich, in der App in den letzten Wochen gesehen. Wir haben das ganze Thema, wie kann ich Karten managen, in der App komplett neu gestaltet. Wir haben einige Funktionen auch im Hintergrund in der App komplett neu gemacht. Ich glaube, auch mit der Anwendung von AI kommen wir eigentlich in einen Bereich. Wir sind ja ganz tief technisch gut aufgestellt. Ja. Also bis zum untersten Layer im Tech haben wir wirklich die modernsten Systeme. Und wir sehen jetzt eigentlich durch vor allem auch mehr AI-Anwendungen, dass diese, ich würde sagen, Shiny-Tech, ja, wo man ein altes System hat und oben vielleicht eine neue App draufsetzt, die richtige Kundeninnovation nicht möglich macht. Und wir sehen das nicht nur jetzt mit dem Sparprodukt, wo wir einfach die Kostenvorteile weitergeben können und eigentlich praktisch den EZB-Zinssatz durchreichen können, weil wir auf den Customer-Service-Kosten, auf den Kontobereitstellungskosten viel, viel geringer sind. Und traditionelle Banken, wenn sie nur vorne eine neue App gebaut haben, für die ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann diese, da irgendwann sieht man dann halt, wenn ich die Daten in 5 Datensilos habe, kann ich auch keine gute AI drauflassen und dann gute Resultate erzielen. Das heißt, ich sehe eigentlich diesen Gap zwischen traditionell und Neobanken oder ich würde gar nicht nur auf Banken mich beziehen, auf neue technisch aufgestellten Unternehmen, größer werden, auch mit den AI-Anwendungen und den Gap da wieder größer werden. Ich bin aber auch bei dir, dass wir gesehen haben, heute haben die meisten Banken, auch traditionellere Häuser, Apps, die eigentlich ganz gut ausschauen. Ich glaube, man muss die ein bisschen verwenden und man muss dann auch wirklich schauen, wo sind die Unterschiede im Detail. Ja, also kann ich dort wirklich dann zum Beispiel gute finanzielle Analysen machen? Wird mir das in der App wirklich so angezeigt, dass die interessanten Sachen für mich angezeigt werden und nicht einfach alles? Also es sind sehr viele Sachen, an denen wir auch noch arbeiten, die in den nächsten Jahren kommen werden oder im nächsten Jahr kommen werden, wo wir, glaube ich, schon der Gap wird insgesamt größer werden und am Ende können wir ein Produkt zur Verfügung stellen zu viel niedrigeren Kosten, wahrscheinlich zu einem Fünftel der Kosten einer traditionellen Bank. Und am Ende geht es nicht nur um die Kosten, aber diese Kostenvorteile können wir natürlich in ein besseres Produkt, ins Team, in einfach mehr Vorteile für den Kunden auch investieren und das sieht man mehr und mehr. Ein Wort noch zu den anderen Neobanken oder Playern, die wir sehen. Ich glaube, hier haben wir eigentlich verglichen mit der Größe des Marktes und dass es nicht ein Markt ist, where the winner takes it all, wie beim Social Netzwerk oder so, haben wir eigentlich geringe Competition im Neobanking-Bereich. Also ein paar Player hast du genannt, viele davon sind nur in UK tätig. Einer ist in UK tätig und ein bisschen in Osteuropa und auch in anderen europäischen Märkten. Wir sind heute der klare Marktführer überregional in den großen europäischen Märkten. Also ich habe sie vorher schon genannt, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Und ich halte eigentlich die Competition in dem Bereich für sehr niedrig verglichen mit anderen Tech-Branchen. Also wenn ich mir jetzt überlege, im E-Commerce oder in anderen Bereichen gibt es immer 5, 6 Player mindestens oder mehr, die konkurrieren. Im Neobankenbereich fällt mir jetzt auf ad hoc einer ein, der in Europa noch mit uns konkurriert. Sonst eigentlich nicht viel. Wir haben dann zusätzlich, hast du auch erwähnt, die traditionelleren Banken. Manche davon sind besser im digitalen Bereich, manche sind schlechter. Und wir haben, aber das ist zurückgegangen, regionale Phänomene. Wir hatten eine Zeit lang irgendwie eine Neobank in Spanien oder eine Neobank in Italien. Das sehen wir eigentlich nicht mehr, weil wir ja schon gemerkt haben, dass man eine gewisse Critical Mass erreichen muss, um da langfristig ein nachhaltiges Geschäftsmodell anbieten zu können. Und diese nur regionalen Player haben wir eigentlich wieder verschwinden gesehen. Und überregional gibt es eigentlich nur 2 Neobanken, die in Europa tätig sind. Wir sind einer davon. Das heißt, ich halte es für geringe Competition. Und wir haben das, was du auch angesprochen hast, die Neo-Broker, die sozusagen versuchen,
die ja jetzt irgendwie auch Banken werden, also Trade Republic zum Beispiel.
Genau, in den Markt hineinzugehen, weil sie auch gesehen haben, dass sie das Problem haben, dass Trading halt einen nicht jeden Tag interessiert. Es gibt einen kleinen Teil an Kunden, die jeden Tag in der App schauen, geht die Aktie nach oben oder nach unten. Aber langfristig, und daran glauben wir auch, verwendet der Kunde die App, in der er fast täglich oder mehrmal in der Woche ist. Und beim Trading-Produkt sind das nur ganz wenige Kunden und die traden dann auch nur. Ich glaube, um langfristig im Finanzbereich erfolgreich zu sein, im Retailbank erfolgreich zu sein, muss man die App sein, die Kunden öfter pro Woche öffnen. Und das geht eigentlich nur über das Zahlungsprodukt, über die Karte und über den täglichen Kontoumsatz oder Kontotätigkeit, die der Kunde bei einem macht. Und das heißt, das Kontogeschäft ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, um den Kunden finanziell bei sich zu binden. Ganz traditionelles Modell. Also jede traditionelle Bank hat das auch so gemacht. Hat ein Konto dort und dann hast du die Produkte rundherum gebaut. So haben wir es auch gemacht. Ich glaube, wenn man zweimal hinsieht, vor allem bei den Neobrokern, ist das Kontoprodukt heute zwar ganz gut gelauncht mit einem Claim, wir machen jetzt auch Konto, aber ich würde jeden animieren, ein Konto beim Neobroker aufzumachen. Kann man sich anschauen, ist, glaube ich, schon was ganz anderes, kein Retailbankkonto. Heute das N26-Konto, da kannst du ja jede große österreichische Bank, jede große deutsche Bank komplett damit ersetzen und brauchst kein anderes Bankkonto. Und es hat wirklich alle Funktionen vom Customer Service wahrscheinlich relativ klar, aber Kontoauszug bis Überweisungsbestätigungen. Also die Komplexität im Kontogeschäft, und das haben wir die letzten 10 Jahre gemacht, ist schon sehr hoch. Es gibt sehr viele Edge-Cases, es gibt sehr viele Überweisungsprozederen, Integrationen lokal, die man machen muss. Und ich glaube, da sehen wir, haben wir schon, die Neobanken haben zwar, die Neobroker haben zwar teilweise diesen Approach, das zu tun, aber es wird sicher noch 5 Jahre dauern, bis ein Produkt oder mehrere Jahre dauern, bis ein Produkt eines Neobrokers irgendwie annähernd an den Ersatz eines Bankkontos, wie er heute bei einer traditionellen Bank zur Verfügung steht, herankommt.
Okay. Noch 2 Fragen zur Strategie. Nummer 1, und du hast das schon angesprochen, AI ist ja ein Thema, um das man nicht umhin kommt. Ein Beispiel, Klarna Fintech aus Schweden, die haben gesagt, sie können mittlerweile, ich glaube, 700, 800 Menschen im Kundensupport ersetzen durch die Integration von ChatGPT in ihre App. Auch bei euch ein Plan, GPT und Co. mal einzubauen, gerade im Kundensupport, der ja auch für euch wichtig ist?
Wir machen ganz viele Themen heute schon im Bereich Datenmodelle, Datenanalyse. Wir weiten das auch jetzt auf AI-Modelle aus. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, welche AI-Modelle man da überhaupt in Europa verwenden kann. Also ChatGPT ist zum Beispiel schwierig zu verwenden in Europa, weil wir die Daten auf anderen Servern auch sind. Aber es gibt genug andere Anbieter, die man auch da verwenden kann und Modelle, die man füttern kann. Ich glaube, das, was Klarna, glaube ich, gut announced hat, sind gute Themen, die wir auch sehen. Die Frage ist, wie viel hätte man davon schon ohne AI machen können? Ich glaube, es geht bei uns auch nicht um Personalreduktion, sondern es geht darum, um eigentlich das steigende Wachstum mit dem gleichen Personal auch darzustellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch mehr Zeit für Komplexität, also sehr komplexe Kundenthemen auch zu finden. Und ich kann heute sagen, wir haben ja auch einen Chatbot, der bei N26 arbeitet im Hintergrund, den erweitern wir ständig, aber ich sehe riesiges Potenzial im Thema mehr AI-Anwendungen, um noch präziser und noch besser Customer Service machen zu können. Wir sehen es aber auch zum Beispiel im ganzen Thema Geldwäscheprävention. Also dort haben wir heute wahrscheinlich eines der führenden Modelle im Einsatz in ganz Europa, um wirklich Geldwäschefälle proaktiv zu erkennen. Aber auch im Thema Risikomanagement, Kredit sehe ich auch das Thema AI extrem spannend. Und es wird am Ende zu, glaube ich, hoffentlich weniger diskriminierenden Modellen führen, weil einfach mehr Daten mit einbezogen werden können. Und da wenden wir das eigentlich voll an. Ich finde es gut, dass Klarna das sehr gut gemacht hat, auch, glaube ich, gutes Bewusstsein jetzt geschafft, was AI auch positiv da darstellen kann in dem Bereich. Und wir werden schon sehr viel Impact sehen. Und das zurück zu dem, was ich ganz vorher gesagt habe. Da sieht man dann, dass da wirklich nur die Unternehmen, die wirklich nicht nur einen Layer oben gebaut haben, sondern ganz bis auf die Datenstruktur integriert sind, die haben den größten Benefit, auch AI-Anwendungen anzuwenden.
Okay, aber das klingt danach, dass GPT-4 ja nicht bei euch zum Einsatz kommen könnte. Mistral AI aus Paris wäre ganz charmant, mal bei euch zu integrieren, oder?
Ich habe mich jetzt nicht in die Detailmodelle reingefuchst, aber es gibt ganz viele Themen, die bei uns noch viel dazu beitragen werden, noch einen besseren Service auch bei unseren Kunden anzubieten.
Okay, und noch eine allerletzte Frage. Das IPO-Fenster hat sich 2024 zumindest ein wenig wieder geöffnet. Jetzt gibt es Revolut, Chime, Stripe, Klarna, vielleicht sogar Bitpanda, die so irgendwie als Börsenkandidaten gelten. Von N26 wird diesbezüglich nicht mehr so viel zu hören wie vielleicht noch in den Vorjahren. Woran liegt es? Gibt es noch IPO-Pläne? Und wenn ja, wann könnte es soweit sein?
Meine, wir werden im zweiten Halbjahr dieses Jahr die Profitabilität als Gesamtunternehmen erreichen. Das heißt, wir sind da sehr relaxed, wann wir den IPO-Zeitpunkt wählen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur den IPO-Zeitpunkt im Hinterkopf zu haben, sondern wann können wir auch zeigen, dass Resultate nachhaltig auch dann diesen Plan erfüllen, den wir beim IPO vorstellen. Und wann ist auch der richtige Zeitpunkt zwischen Umsatzwachstum, also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man ein 100%iges Umsatzwachstum oder über 30%iges Umsatzwachstum noch darstellen kann jedes Jahr, ist vielleicht es fast noch zu früh, um an die Börse zu gehen. Und bei uns wird sicher noch ein paar Jahre dauern, bis wir an die Börse gehen.
Alles klar. Valentin, vielen Dank fürs Interview.
Jakob, danke für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.